2.
Reflexe jetzt mit deinem Beitrag zu den USA und den Wahlen, unserem Schwerpunkt diese Woche auf DS2. Die Präsidentenwahl in den USA entwickelt sich zum Kopf-an-Kopf-Rennen. Um Wählerinnen und Wähler zu gewinnen, müssen die beiden Kandidaten, Mitt Romney und Barack Obama, auch um die Gunst von Minderheiten buhlen. Gruppen von Leuten also, die in die USA emigriert sind. Jennifer Kakshuri wirft nun mit den beiden Korrespondenten Ruth Wittmer und Max Ackermann ein Schlaglicht auf zwei der ganz großen Minderheiten.
The American Dream hat viele Leute aus aller Welt in die USA gelockt. Der Traum, es mit nichts in der Tasche zu Wohlstand zu bringen in einem freien Land. Menschen kamen zu unterschiedlichen Zeiten aus England, Russland, Deutschland oder Japan in die USA für ein besseres Leben. Die über 300 Millionen Einwohnerinnen und Einwohner sind also äußerst heterogen. In der heutigen Sendung blicken wir auf zwei Gruppen, die Teil der Bevölkerung sind. Zwei große Immigrantengruppen, Chinesen und Hispanics. Ich habe mich mit US-Korrespondent Max Ackermann unterhalten. Er lebt in San Francisco und ich habe ihn als erstes gefragt, wer denn die Gruppe von Hispanics ist.
Es ist eine sehr große Gruppe, die mit Abstand größte Minderheit in den USA, etwa 50 Millionen Menschen. Und es ist eine sehr vielfältige Gruppe. Also grundsätzlich versteht man unter Hispanics oder Latinos alle Leute mit Wurzeln in der lateinamerikanischen Kultur. Das können aber zum Beispiel Flüchtlinge aus Kuba sein, die sind dann schwergewichtig in Florida zu Hause. Oder es können Puerto Ricanos in New York sein. Es können Leute sein, deren Familien schon seit Jahrhunderten in Teilen von Texas, New Mexico oder Arizona leben. Länger als alle weißen Amerikaner. Und dann sind es natürlich auch die vielen Millionen Einwanderer aus Mexiko und Zentralamerika, die in den letzten Jahren und Jahrzehnten in die USA gekommen sind.
Also wir sprechen jetzt in dieser Sendung auch von Latinos. Latinos und Hispanics, das sind Synonyme füreinander. Also Menschen, die aus den spanischsprachigen Ländern in die USA eingewandert sind. Können Sie zum Beispiel unterscheiden, was die Gruppe von Latinos von den Iren unterscheidet, von den eingewanderten Iren unterscheidet?
Ja, einmal durch die vorher beschriebene Vielfalt. Es sind eben nicht nur Wirtschaftsflüchtlinge, wie es die Iren oder die Deutschen oder auch die Schweizer waren. Es sind aber auch nicht nur politische Flüchtlinge, wie die Iraner zum Beispiel oder die Vietnamesen. Dann ist es in der Mehrzahl eine junge Immigrantengruppe, also zum großen Teil sind die Hispanics erst in den letzten Jahrzehnten in die USA gekommen. Und vor allem ist es eine Immigrantengruppe, die eben vom gleichen Kontinent kommt, im Falle der Mexiko-Amerikaner sogar aus einem Nachbarland. Da sind die familiären Beziehungen zur alten Heimat stärker als bei Einwanderergruppen aus Europa oder Asien, die im vorletzten Jahrhundert gekommen waren. Die mussten alle Beziehungen abbrechen, ganz neu anfangen. Das ist bei vielen Latinos nicht in dem Maß der Fall.
Könnte man dann auch sagen, dass Sie den Bezug zu Ihrer ursprünglichen Kultur beibehalten wollen, im Gegensatz zu den eingewanderten Europäern, die eben den Kontakt nach Europa ganz abgebrochen haben?
Ja, ein Kennzeichen der alten Immigration ist es eben, dass man sich sehr schnell assimilieren musste, weil man alle Beziehungen abgebrochen hatte. Das ist bei vielen Latinos nicht so der Fall, eben weil sie nahe bei der alten Heimat sind, aber auch weil sie 50 Millionen Leute jetzt in den USA sind. Es gibt jede Menge spanischsprachiger Medien. Überall wird Spanisch gesprochen. Da fällt es sehr viel leichter, die eigene Kultur zu behalten.
Bei 50 Millionen Latinos kann man sagen, wofür die Hispanics stehen, wofür die Latinos stehen in den USA?
Ja, es gibt natürlich die ganze Bandbreite, sehr arme, sehr reiche, quasi vom Taglöhner bis zum Milliardär, von der Putzfrau bis zum Filmstar. Aber besonders viele Latinos sind in der Baubranche tätig, in der Landwirtschaft, im Gesundheitswesen. Als Ganzes sind sie ärmer als der Durchschnitt der amerikanischen Bevölkerung, schlechter ausgebildet, öfters in einfachen Berufen tätig und sie haben auch stärker unter der Wirtschaftskrise gelitten als andere. Besonders viele Latinos leben nach wie vor im Südwesten der USA. In New Mexico stellen sie fast die Hälfte der Bevölkerung, in Kalifornien 40%. Aber mittlerweile wird eigentlich überall im Land Spanisch gesprochen. Also auch in Idaho, Kansas oder Georgia ist heute jede und jeder Zehnte Hispanic.
Und gibt es auch politische Figuren aus dem Kreis der Latinos, also bedeutende politische Figuren?
Ja, jede Menge. Also der Bürgermeister von Los Angeles zum Beispiel ist Antonio Villaraigosa. Sonia Sotomayor wurde vorletztes Jahr ins oberste Gericht gewählt, als erste Latina in dieser enorm wichtigen Position. Der Innenminister ist Ken Salazar, Arbeitsministerin Hilda Solis und so weiter. Und gerade in den letzten Parteitagen wollten die Republikaner und Demokraten zeigen, wie sehr sie die Latinos schätzen und umwerben. Marco Rubio, der neue Senator aus Florida, und Susana Martinez, die Gouverneurin von New Mexico, traten bei den Republikanern auf. Und bei den Demokraten hielt Julian Castro die Schlüsselrede. Er und sein Zwillingsbruder Joaquin gelten als kommende Politstars. Sie sind jung, sehen gut aus, haben in Stanford und Harvard studiert. Und man nennt sie bereits jetzt die Latino-Obamas.
Das heißt, wir werden vielleicht in 4 oder 8 Jahren von diesen beiden Brüdern weiter hören. Max Ackermann, eine Prognose. Werden Hispanics, also die Gruppe der Hispanics, die Wahlen, die jetzt kommen, entscheiden?
Sie können sie entscheiden. Es ist eben, wie gesagt, eine riesige Gruppe, auch wenn nicht alle wahlberechtigt sind. Aber in Staaten wie Nevada, Colorado, auch Virginia, North Carolina haben sie vor 4 Jahren den Unterschied ausgemacht zugunsten von Obama. Und wenn er jetzt wieder 7 von 10 Latinos Stimmen kriegt, ist seine Wiederwahl praktisch sicher. Romney auf der anderen Seite muss versuchen, bei den Latinos Boden gut zu machen. Bis jetzt sieht es eher nicht so danach aus.
Max Ackermann, wir haben gehört, Latinos bzw. Hispanics in den USA sind eine Gruppe von rund 50 Millionen Menschen. Das ist mit Abstand die größte Minderheit in den USA. Die Gruppe der Latinos ist heterogen, besteht also aus Leuten, die ursprünglich aus spanischsprachigen Ländern wie Kuba, Puerto Rico und Mexiko in die USA eingewandert sind. Und im Großen und Ganzen kann man sagen, dass die Gruppe der eingebürgerten Hispanics wahrscheinlich für Obama wählen wird. Max Ackermann hat einen Mann aus dieser großen Gruppe getroffen, den Autor Juan Felipe Herrera. Er ist der Sohn von Landarbeitern aus Mexiko und lebt heute als Professor in Südkalifornien. Juan Felipe Herrera hat Gedichtbände, Kinderbücher und Essaysammlungen veröffentlicht und er tritt auch als Performer auf. Im letzten Frühling kam er zu einer großen Ehre.
Der 26. März dieses Jahres war ein großer Tag für Juan Felipe Herrera.
I, Juan Herrera, I do solemnly swear, that I will support, and defend the Constitution.
Vor der kalifornischen Flagge und einer kleinen Festgemeinde vereidigte Gouverneur Jerry Brown den 63-jährigen Herrera als Poet Laureate von Kalifornien.
Well, you know, the Poet Laureate title. The laureate, the laurels, right? The laurels are like a crown.
Im Wort Laureate stecke Laurel drin, Lorbeer, der Ehrenkranz des Dichterfürsten, erklärt Juan Felipe Herrera fast ein wenig verlegen, aber doch auch stolz. Für 2 Jahre ist er nun quasi offizieller Staatsdichter Kaliforniens, der erste Latino in diesem Ehrenamt, was ziemlich viel Aufsehen erregt hat.
Being the first Latino, first Mexican poet laureate, everybody called and everybody's filmed and invitations from all areas.
4 von 10 Kalifornierinnen und Kaliforniern sind zwar Latinos, haben ihre Wurzeln also im lateinamerikanischen Kulturkreis. Auch in der gesamten USA sind sie inzwischen die mit Abstand größte Minderheit, über 50 Millionen Menschen. Aber mit Poesie werden sie selten in Verbindung gebracht. Latinos, das sind im Bewusstsein der weißen Amerikaner Bauarbeiter und Verkäuferinnen, Kindermädchen und Erntehelfer. Selbst Juan Felipe Herrera selber hätte sich nie träumen lassen, einmal Kaliforniens höchste Auszeichnung für Dichter zu erhalten.
For me personally, it means that I'm at a position that I never imagined I would be.
Herrera ist 1948 in Kalifornien als Sohn bitterarmer Immigranten aus Mexiko aufgewachsen. Die ersten 7 Jahre seines Lebens zog er mit seinen Eltern im Central Valley von Ort zu Ort, immer dorthin, wo gerade Orangen reif waren oder Salatköpfe erntebereit.
I started off as a child of farmer parents, campesinos, here in the Valley of San Joaquin in Central California. Which is a very challenging place to grow up.
Harte Arbeit, schlechter Lohn, dazu gefährliche Pestizide, ein schweres Los für Landarbeiterfamilien, damals wie heute.
And the low wages and the pesticides and the whole story that to this very day farmers face.
Aber die enge Verbundenheit mit seinen Eltern, die Nächte unter freiem Himmel, die Geschichten und Lieder der Campesinos, all das hat den Schriftsteller Herrera geprägt. Jahrzehnte später hat er ein berührendes Kinderbuch über seine Jugend geschrieben, zweisprachig, «Calling the Doves, Encantos de las Palomas».
When we had to move on to another labor camp, my mother Lucha, my father Felipe and me. In their bright colors, campesinos dotted the land like tropical birds. Naciste en el camino como tu papá. Mi mamá me decía esto. Cuando teníamos que mudarnos a otro campo de labor.
Geschichten für Kinder sind allerdings nur ein kleiner Teil des vielfältigen Werkes von Juan Felipe Herrera, das inzwischen fast 2 Dutzend Bücher umfasst. Gedichtbände, Essays, Kurzgeschichten, selbst ein Musical. Begonnen hat der studierte Anthropologe sein künstlerisches Schaffen als eine Art Wanderpoet. Kreuz und quer durch die USA ist er gereist. Ein erstes Mal sesshaft wurde er anfangs der 70er Jahre in San Diego, wo er sich den Toltecas en Aztlán anschloss, einer Gruppe junger Chicano-Künstler auf der Suche nach der eigenen Identität. Ähnlich der radikalen Bürgerrechtsbewegung der Afroamerikaner zur gleichen Zeit. Es war auch der Anfang des Performers Juan Felipe Herrera und des Politaktivisten. Ende der 80er Jahre dann begann er seine Lehrtätigkeit. Heute ist er Professor für Creative Writing an der University of California in Riverside. Dichter, Lehrer, Schauspieler, Agitprop-Künstler, Juan Felipe Herrera hat viele Talente und er selber sieht sich am liebsten in noch einer weiteren Rolle.
I think I'm a clown.
Es sei wohl am ehesten ein Clown, lacht der kleine, quirlige Mann. Allerdings nicht ein plumper Sprücheklopfer, sondern eher ein Hofnarr, der im Namen des Volkes auch unbequeme Wahrheiten äußert.
But you know, people's clown art, you know.
Die Lebensbedingungen der Latinos in den USA sind immer wieder Thema in seinen Arbeiten. Die Armut der Landarbeiter, das Schattendasein der Sans-Papiers, die Deportationen und die Ausbeutung. Und besonders bitter, heute sei alles noch schlimmer als während seiner Jugend.
You know, that burden is heavier, because now we have a whole industry that has grotesquely.
In den letzten Jahren sei in den USA eine ganze Industrie entstanden, die in grotesker Weise Jagd mache auf sogenannte illegale Immigranten aus Mexiko.
Of surveilling, identifying, detaining, arresting, processing, removing and containing Mexicans.
Das Klima im Land sei vergiftet, auch für die vielen Millionen Latinos, die seit Generationen in den USA leben, zum Teil länger als alle Weißen dieses Landes. Und Präsident Obama habe bis jetzt wenig getan für eine echte Einwanderungsreform. Im Gegenteil, er habe mehr Menschen ausschaffen lassen als jeder Präsident vor ihm.
Obama has deported more than any other president, as we all know. Very high number.
Nur schon Zeuge von solchen Deportationen zu werden, sei furchtbar.
The experience, you know, it's a horrific experience. Just witnessing it is horrific.
Für einen Moment stockt der Redefluss des so sprachgewandten und sprachverliebten Dichters, der mit seinen oft schwer verständlichen Gedichten in der Tradition europäischer und lateinamerikanischer Surrealisten steht. Doch dann drückt Juan Felipe Herreras Optimismus wieder durch. Vielleicht werde die zweite Amtsperiode von Obama besser.
The second term? It may improve a bit. You know, the Dreamer...
Vorsichtige Anzeichen gäbe es. Der Dream Act zum Beispiel könnte durchkommen, also eine Aufenthaltsbewilligung für junge Sans-Papiers, die schon als Kinder von ihren Eltern in die USA gebracht worden waren. Und er selber... Juan Felipe Herrera, der Poet Laureate Kaliforniens.
You gotta see the conditions people live in.
Er werde weiterhin die Verhältnisse beschreiben, so wie er sie sehe. Die Armut, den Hunger, die Brutalität und mittendrin zuweilen auch die Schönheit.
And the poverty and the hunger and the brutality and the beauty in the midst of all that.
Juan Felipe Herrera im Beitrag von Max Ackermann aus Kalifornien. Sie hören Reflex auf DRS 2 heute mit einem Blick auf zwei Gruppen von Menschen in den USA, die ursprünglich anderswo herkommen. Die Hispanics, über die wir bereits gesprochen haben, und jetzt der Blick auf Leute mit chinesischem Ursprung. Die zweite stark wachsende Gruppe von Immigranten neben den Mexikanern sind Chinesen. Sie haben sogar eigene Stadtteile, zum Beispiel die bekannten Chinatowns in New York oder San Francisco. Auch die Hauptstadt Washington beherbergt ein Little China-Viertel. Ich habe mit Ruth Witwer in Washington gesprochen und sie zuerst nach der Geschichte der Chinesen in den USA gefragt.
Es ist eine etwas belastete Geschichte, die zuerst zwar ganz glänzend begann, etwa in der Mitte des 19. Jahrhunderts. Damals spülte der kalifornische Goldrausch tausende chinesische Immigranten nach Amerika, die sich als Goldsucher in Kalifornien niederließen. Diese ersten Einwanderer aus China wurden aber immer wieder rassistisch attackiert, von der europäischstämmigen Bevölkerung übrigens. Etwa um 1870 herum wurden die chinesischen Immigranten in Ghettos gezwungen, eben in die heute als Chinatown bekannten Stadtgebiete. 1882 dann war die Ausgrenzung auf dem Höhepunkt. Der Chinese Exclusion Act trat in Kraft. Das hieß, die Grenzen der USA für Chinesen wurden für 60 Jahre geschlossen. Erst 1943 sahen die Chinesen wieder etwas Licht am Horizont. Ihre Situation verbesserte sich ab da ganz langsam wieder.
Das heißt, die USA hat eine restriktive Politik gegen Chinesen, haben Chinesen in Ghettos gezwungen. Die heutigen Chinatowns haben eine sehr düstere Geschichte. Wie viele Menschen, die ursprünglich aus China kommen, leben heute in den USA?
Es sind etwa 3,5 Millionen. Ganz genau kann man das nicht sagen. Und der Zustrom aus der Volksrepublik China und Taiwan hält an. Jedes Jahr sollen Hunderttausende neu dazukommen. Das sieht man auch an einer Statistik. Dort heißt es, dass eine große Zahl der 3,5 Millionen, nämlich etwa 2 Millionen, noch keine US-Bürger sind.
Und das Verhältnis zwischen Obama und China gilt als schwierig, also jetzt aktuell. Wie stehen denn die US-Chinesen oder die sogenannten Chinese Americans zu Obama?
Wir gehen hier davon aus, dass die chinesischen Amerikaner Obama gegenüber deutlich positiver eingestellt sind als die Führung in Peking. Eine aktuelle Umfrage zeigt, dass 59% aller Asiaten in den USA zu Obama neigen, während sich 13% für dessen Herausforderer Mitt Romney aussprechen. Das war auch schon vor 4 Jahren so. Damals gaben 62% der Asian Americans Barack Obama ihre Stimme.
Ruth Witwer, spielt Politik überhaupt eine Rolle im Alltag der American Chinese?
Sie sind selber offenbar nicht sehr politisch, wenn man ihre Vertretung in politischen Positionen anschaut. Eine einzige chinesischstämmige Frau sitzt im 435-köpfigen Repräsentantenhaus. Im 100-Sitze-Senat gibt es einen Senator für Hawaii, der einen chinesischen Großvater hat. In einer Umfrage unter Asiaten im Jahr 2008, dem Obama-Wahljahr, bezeichneten sich unter anderem 32% der befragten Asiaten als Demokraten und 14% als Republikaner. Einen Hinweis für eine eher demokratische Neigung geben vielleicht auch jene Staaten, wo die chinesischen Einwanderer am liebsten hingehen. Das sind Kalifornien, New York, New Jersey, Massachusetts, also alles klar demokratisch wählende Staaten.
Ruth Witwer, kann man sagen, wie wichtig diese Bevölkerungsgruppe, also die Chinese Americans für die Wahlen ist? Gibt es da Einschätzungen?
Zahlenmäßig ist sie nicht entscheidend. Die Latinos und die Schwarzen, die African Americans, sind viel wichtiger. Sie machen zusammen einen deutlich größeren Wählerblock aus. Die Chinesen sind zudem einfach ein Teil der schon eher kleinen Asian Vote. Das heißt, jene Asiaten in den USA, die wählen können, das sind geschätzte 3%.
Ruth Witwer, wir haben es gehört, seit Mitte des 19. Jahrhunderts haben sich fast 3,5 Millionen Chinesinnen und Chinesen in den USA niedergelassen und der Zustrom hält an. Ein paar der Einwanderer oder deren Nachkommen haben ihre Geschichten aufgeschrieben. Einer davon ist Jean Yang, den Ruth Witwer interviewt hat. Der 39-jährige Lehrer aus San Francisco hat aber nicht einen gewöhnlichen Roman geschrieben, sondern zeichnete und textete eine Graphic Novel, einen grafischen Roman. Hier der Beitrag dazu.
Mit der Bezeichnung American-born Chinese bringt Jean Luen Yang alles auf den Punkt. Ein als Amerikaner geborener Chinese. Das ist er, aber er wollte es lange Zeit nicht sein. Jean hat sich dagegen gewehrt. Er hatte Mühe mit der Herkunft. Mehr noch, es war ihm peinlich, wenn seine aus Hongkong und Taiwan eingewanderten Eltern in der Öffentlichkeit Chinesisch mit ihm sprachen. Ihre Sprache machte ihn anders und er brauchte eine Weile, um das Anderssein zu akzeptieren.
When my parents would speak to me in Chinese in public, I would always feel a little bit embarrassed. You know, I would feel like those Chinese words that they spoke to me made me different from the people around us. And it took me a while to work through that, to figure out where that was coming from and to accept that.
Er habe vor allem erwachsen werden müssen, sagt Jean weiter. Erst dann habe er seine zweite Kultur wirklich annehmen können. Seine Schulzeit habe ihn geprägt, erzählt der Brillenträger am anderen Ende der Skype-Leitung in der Nähe von San Francisco. Auch wenn in der Schule nur eine Handvoll Schüler rassistische Sprüche geklopft hätten, habe er sich in seiner Unsicherheit doch gefragt, ob etwa alle Nicht-Asiaten schlecht über Asiaten denken würden.
Even though the group of kids were very small, in my own insecurity, I began to wonder if everybody thought like that, if all non-Asians thought about us in that way.
Erst als Erwachsener erkannte Jean Yang, dass doch die große Mehrheit seiner Mitschüler keine Vorurteile hatte. Aber die wenigen, die rassistisch waren, hätten seine Selbstzweifel damals noch verstärkt. Der 39-jährige vierfache Vater sieht immer noch aus wie ein großer Schüler. Er wurde in den USA geboren, er fühlt sich als Amerikaner. Er geht auch wählen im November. Ob er Präsident Obama wieder wählt oder er dem Herausforderer Romney die Stimme gibt, behält er für sich. Chinesisch spreche er nicht so gut, sagt Jean weiter. Kontakte nach China gebe es kaum. Er war auch nur etwa zweimal dort in seinem Leben. Aber in seiner Schulzeit hatte er größeres Vertrauen in die chinesische Schule als in die amerikanische. Dies unterstreicht Jean Yang mit einer alterstypischen Geschichte.
In Chinese school, I was able to talk to girls, right? That's a big thing when you're in junior high. But then at the American school, I had a hard time talking to girls, even if they're the same girls at my Chinese school. You know, for some reason, I just lost that confidence when I was in the American school.
In der chinesischen Schule habe er sich getraut, Mädchen anzusprechen, was ihm in der amerikanischen Schule nicht gelungen sei, auch wenn es dieselben Mädchen waren. Heute ist er übrigens mit einer Frau verheiratet, die wie er ein Kind von Immigranten ist, von Einwanderern aus Südkorea. Der Informatikwissenschaftler hat schon früh Comics gezeichnet, zuerst nur für sich, danach gab er sie im Eigenverlag heraus. Das Frühwerk von 1997, Gordon Yamamoto und der König der Außenseiter, legte die erste Spur zu seinem Thema im späteren Bestseller von 2006. American-born Chinese ist realistisch gezeichnet und lebensecht koloriert. Die Geschichten selber sind ganz auf suchende junge Menschen aus einer anderen Kultur zugeschnitten. Dazu inspiriert haben Jean Yang nicht zuletzt seine Eltern, die ihm viel aus der Heimat erzählten. Durch sie hat Jean Yang eine Verbindung zu China erhalten. Es sei wie ein Echo, sagt der Familienvater. In seinem hochgelobten Comic American Born Chinese ist viel davon wiederzufinden. Jean hat ihn darum auch seiner Mom und seinem Dad gewidmet. Er erzählt darin drei Geschichten darüber, was es bedeutet, ein chinesischstämmiger Amerikaner zu sein. Eine der drei Figuren ist er selber, Jean Wang, ein unsicherer Bub.
It is. It's not, I mean, it's still fiction, but a lot of the incidents that he goes through were pulled from my own life.
Der Roman sei zwar fiktiv, aber vieles, was Gene Wang im Buch durchmache, habe er aus seinem eigenen Leben gezogen. Der junge Gene Wang wehrt sich wie Gene Yang gegen alles Chinesische. Dazu kommt eine weitere Figur, die des Affenkönigs. Der Monkey King ist unglücklich als Affe. Er möchte gerne etwas anderes sein. Die dritte Gestalt, der Chinese Qin Qi, vereint all das auf sich, was an Vorurteilen gegen Asiaten zusammengetragen wurde. Ein übermotivierter Streber mit vorstehenden Zähnen, der die Buchstaben L und R verwechselt. Gemacht hat Gene diesen Comic eigentlich nur für sich selbst, um seine Zerrissenheit zu begreifen. Denn seiner Meinung nach beginnt sich in Amerika erst jetzt eine asiatische Subkultur zu etablieren, obwohl deren Einwanderungsgeschichte bereits sehr alt ist.
Asians have been in America for a while, but I do think that we're just starting to establish an Asian American subculture, like what it means to be an Asian American. I think we're just figuring that out, and I do feel very lucky to be a part of that.
Deshalb hat Gene Yang seine schwierige Zeit als Kind und Jugendlicher als Vorlage für ein sehr persönlich gefärbtes Comicbuch genommen. Zuerst kopierte Gene seine Geschichte nur für Freunde und Bekannte, dann druckte der Comicverlag First Second Books im Jahr 2006 ein schönes gelbes Büchlein mit Genes Geschichten. American Born Chinese wurde mit Auszeichnungen und Nominierungen überhäuft. Es hat unter anderem den Jugendbuchpreis Prince Award erhalten. Ja, das schmale Büchlein mit bunten Zeichnungen und Sprechblasen stand sogar für einen der renommiertesten Buchpreise im Finale, für den National Book Award. Das war eine Sensation. Es sei verrückt gewesen, ein Schock gar. Es habe sein Leben verändert, sagt Gene Yang heute.
It was crazy. It was shocking. It was life changing. I really didn't expect any of that to happen in any way, shape or form. Especially the Prince and the National Book Award nomination. That was completely unexpected. I was speechless.
Sein Leben hat sich so verändert, dass er und seine Familie heute beinahe von seiner Leidenschaft leben können. Der Erfolg seines Comics erlaubte Gene Yang, seinen Hauptjob als Lehrer aufzugeben. Statt an den Wochenenden kann Gene Yang nun die Hälfte der Woche schreiben und zeichnen. Gerade hat er zum ersten Mal eine Auftragsarbeit geschrieben. Einen Comic für eine neue Buchserie zur berühmten Fantasy-Figur Avatar. Zuvor gelangen ihm mehrere andere Werke, zum Beispiel Level Up, zu Deutsch etwa auf ein höheres Niveau bringen. Seine Comics erreichen nicht nur Asiaten. Auch andere Immigrantenkulturen, Afrikaner oder Südamerikaner, haben auf sein Buch American Born Chinese reagiert. Viele hätten sich darin wiedererkannt, erzählt Gene. Der Band ist auch in Chinesisch erhältlich. Von diesen Immigranten erhielt er unterschiedliche Reaktionen. Jene in seinem Alter, so um die 40, hätten sich begeistert gezeigt. Die Jüngeren konnten nichts mehr damit anfangen, weil sie heute durch andere Täler gingen als er. Die Älteren hingegen, die würden das Buch nach den ersten Seiten wieder weglegen, weil es zu schmerzvoll für sie sei.
A lot of Chinese or Chinese American readers who are older than me, who are maybe 10 or 20 years older than me, as soon as they encountered that character, they put the book down because it brought up so many painful memories for them.
Nicht nur die schlimmen Erinnerungen, auch die dauernden Schläge, die im Comic ausgeteilt werden, könnten einem beim Hinsehen wehtun. Warum geben sich die Protagonisten dauernd auf die Nase?
And I think in a lot of ways, physical fighting within a visual medium can represent internal struggle.
Körperlicher Kampf stelle in einem visuellen Medium den inneren Kampf dar, weiß der Experte. Auch sein innerer Kampf lässt ihn nicht los. Gene Yang recherchiert für die nächste große Immigrantengeschichte. Das Leben einer chinesischen Familie in der Einwandererzone, dem Chinatown der 30er und 40er Jahre.
Der Beitrag von US-Korrespondentin Ruth Witwer aus Washington D.C. über den Comiczeichner und Autor Gene Yang. Reflexe mit einer Sendung über amerikanische Immigranten und Immigrantinnen aus China und Mexiko, zwei unterschiedlich große Gruppen, die tendenziell eher Obama wählen, die aber nicht dasselbe politische Gewicht haben. Die Hispanics können die Wahl entscheiden, sie sind mit 50 Millionen Menschen eine wichtige Größe. Die rund 3 Millionen Chinesen sind davon noch weit entfernt, auch wenn sich das in Zukunft sicher verändern wird.
Erfahren Sie mehr über unsere Sendungen unter drs2.ch.